schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Wir freuen uns einmal mehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ja, zum heutigen Thema nur ganz kurz. Der ursprüngliche Titel, wurde mir gesagt, ist nicht mehr ganz gültig. Die Frage ist sozusagen Wahrheit und Rhetorik in der Sozialwissenschaft. Und der Subtitel, der ursprünglich hieß, zählt das bessere Argument oder die bessere Erzählung, lautet jetzt, wie wird die Wahrheit in der Soziologie hergestellt? Ja, und dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Meinrad Ziegler von der Johannes Kepler Universität. Er ist außerordentlicher Professor an der Kepler Universität und Soziologe. Herzlich willkommen. Ja, ich würde Ihnen jetzt dann gleich das Wort überlassen.
Okay, vielen Dank. Also der Kollege hat es ja gesagt, ich bin Soziologe und mit diesem Hintergrund beschäftige ich mich nicht mit der eher abstrakten und philosophischen Frage, was Wahrheit ist oder was sie sein könnte und wie sie zu finden ist, sondern eben als Soziologe habe ich gewissermaßen einen etwas bodenständigeren Zugang. Das heißt, ich habe vor, Strategien hier zu diskutieren, die in der Wissenschaft verwendet werden, um Wahrheit herzustellen. Das heißt, um ein Wissen zu produzieren, das als richtiges Wissen anerkannt wird. Diese Frage der Herstellung von Wahrheit holt gewissermaßen diese große philosophische Frage nach der Wahrheit selbst auf den Boden unserer sozialen Welt. Sie fordert keine Antwort darauf, das ist auch der Grund, warum ich so angehe, was Wahrheit in Wirklichkeit ist, sondern diskutiert das Bedürfnis, das Streben nach Wahrheit und den Umgang, den praktischen Umgang mit Wahrheit als Thema unserer individuellen und kollektiven Praxis. In diesem Sinn wird es im Folgenden um Fragen gehen, wie in welchen historischen und sozialen Kontexten ist der Anspruch nach Wahrheit in der Wissenschaft aufgetaucht, wie wurde er verfolgt, was ist aus ihm heute geworden, in welchem Verhältnis steht Wahrheit und Rhetorik zueinander. Zwei Einschränkungen gleich am Beginn. Ich möchte und kann nicht für alle Wissenschaften sprechen. Es ist von Strategien zur Herstellung von Wahrheit in den Sozialwissenschaften die Rede, also vor allem in diesem Bereich der Wissenschaften. Und die zweite Einschränkung, ich werde im Folgenden den Begriff Herstellung von Wahrheit oder der Wahrheit vermeiden und über Herstellung von Wahrheitsähnlichkeit sprechen. Die Wurzeln der Sozialwissenschaften liegen in dem Streben, systematisches Wissen über die Wirklichkeit zu erschließen, das in irgendeiner Form empirisch belegbar ist. Lange Zeit haben sie sich dabei an den Naturwissenschaften orientiert und das bedeutete, sich einerseits auf die Suche nach allgemeinen Gesetzen zu machen, die unabhängig von Zeit und Raum gültig sein sollten, und andererseits methodische Anordnungen für die wissenschaftliche Arbeit vorzunehmen, die sichern würden, dass die Subjektivität der Forschenden die Daten nicht verzerre. In den letzten Jahrzehnten haben sich aber die Zweifel verstärkt, dass diese Vorgangsweise bei der Suche nach Erkenntnis für die Sozialwissenschaften ein sinnvoller Weg ist. Auf diese Zweifel werde ich im Folgenden sehr genau und genauer noch eingehen. Sie sind letztlich, das gleich vorweg gesagt, damit verbunden, dass viele Forschende den Begriff der Wahrheit als realistisches Ziel für ihre Arbeit aufgeben. Ich teile diese Zweifel und deshalb eben spreche ich lieber von Wahrheitsähnlichkeit und nicht über Wahrheit. Realistisch ist, dass Wissenschaft gute Gründe benennen kann, dass die von ihr entwickelten Perspektiven auf bestimmte soziale Phänomene oder Probleme plausibel sind, dass es sich um glaubhafte Gründe handelt und dass die Perspektiven geeignet sind, eine Orientierung für praktisches Handeln in der Realität zu geben. Was sind nun die guten Gründe, auf die sich Sozialwissenschaften beim Anspruch auf Herstellung von Wahrheitsähnlichkeit berufen können? Die einfache und praktische Antwort darauf lautet, Wahrheitsähnlichkeit ist eine Konsequenz von Sozialforschung, die methodologisch auf der Höhe der Zeit arbeitet. Das einmal so als erste Antwort auf diese Frage. Es scheint mir wichtig, dass die Wissenschaften selbst dazu beitragen, einen Realismus im Hinblick auf jene Form der Wahrheitsähnlichkeit zu entwickeln, die sie zu leisten in der Lage sind. Das ist auch das unmittelbare Ziel dieses Vortrags heute Abend, eine Relativierung unrealistische Hoffnungen und Erwartungen und ohne dabei in einen völligen Relativismus zu geraten. Ich beginne gewissermaßen jetzt mit dem historischen Versprechen der Sozialwissenschaften. Die Entstehung der Sozialwissenschaft ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Sie war der Idee gewidmet, die Welt objektiver und wahrheitsähnlicher zu verstehen, mit dem jeweils mehr oder weniger laut ausgesprochenen Hintergedanken, dass dieses Verstehen auch dazu verhelfen würde, die Welt zu verbessern. Der soziale Kontext dieses Anspruchs ist der rasch fortschreitende Prozess der Industrialisierung in Westeuropa und in Amerika, der nicht nur die ökonomischen Verhältnisse, sondern auch die sozialen Lebensgrundlagen revolutionierte. Es wächst das Bedürfnis in dieser Periode, sich neu bildenden Nationalstaaten über exakte Kenntnisse als Grundlage für die Planung von Politik und sozialem Fortschritt zu verfügen. Die Naturwissenschaften waren mit ihrem Wissen über die Welt der Dinge, aus dem sich unmittelbar Nutzen für die praktische Anwendung ziehen ließ, zwar anerkannt. Dieses Wissen der Naturwissenschaften lieferte aber keine Hinweise über die Organisation und Rationalisierung des sozialen Wandels, über die sozialen Fragen sozusagen des 19. Jahrhunderts, die Geisteswissenschaften, die sich auf die Entwicklung und Bewegung des Geistes und der Kultur konzentrierten, schienen von ihrem Gegenstand und von ihren Methoden her nicht geeignet, eine systematische Untersuchung von sozialen Gruppen, von Institutionen, ihren Strukturen, ihren Formen des Einwirkens aufeinander und die soziale Umgebung zu leisten. Vor diesem historischen Hintergrund entwickelt sich jene Disziplinen, die wir mittlerweile als Sozialwissenschaften bezeichnen, also die Ökonomie, die Soziologie, Politikwissenschaft und die Anthropologie. Man könnte auch dazu zählen die Geschichtswissenschaften, aber da sind sich die Geschichtswissenschaftler selber nicht sehr einig, darum spare ich sie hier aus, also zumindest jetzt bei der Aufzählung dieser sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Sozialwissenschaften können als Versuch verstanden werden, die neuen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Veränderungen zu studieren und analog zum Erkenntnisanspruch der Naturwissenschaften die Gesetzmäßigkeiten des Sozialen, die Physik des Sozialen, wie es hieß, zu entdecken. Die neue, nach dem Franzosen Au Juste Comte, positive Wissenschaft der Gesellschaft sollte aber nicht nur Erkenntnisse über soziale Regelmäßigkeiten für praktisches gesellschaftliches Handeln zur Verfügung stellen, sondern erhob auch den Anspruch, Ordnung und Fortschritt versöhnen zu können. Wissenschaftlich begründetes Wissen, so die Hoffnung mehr als und die Ansicht, schaffe die Möglichkeit für sozialen Konsens und beseitige durch die Anwendung auf soziale Probleme die Ursachen für soziale und politische Unordnung. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die Hoffnung, dass die Sozialwissenschaften Schritt für Schritt in der Aufklärung über Gesetze und Regelmäßigkeiten des sozialen Lebens fortschreiten würden. Würde die Sozialwissenschaft gefördert, stiege die Chance in der Gestaltung von Gesellschaft auf einen vernünftigen Weg voranzukommen. Ein Mehr an sozialwissenschaftlichem Wissen führe auch zu einem Ansteigen an Rationalität in politischen und institutionellen Planungs- und Entscheidungsprozessen. Insbesondere in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere ab den 1960er Jahren haben sich sozialtechnologische Vorstellungen und Hoffnungen herausgebildet. Große Erwartungen knüpften sich an die Fähigkeit, durch sozialwissenschaftliche Vernunft soziale und politische Entwicklungen zu steuern und zu planen. Mittlerweile müssen wir diese Erfolgsgeschichte jedoch mit etwas größerer Nüchternheit lesen. Im voranschreitenden Prozess der Verwissenschaftlichung traten die Ambivalenzen dieses Unternehmens deutlich hervor. Der konzentrierte Einsatz von Wissenschaft und Forschung hat theoretische Konzepte und empirische Befunde nicht eindeutiger und zwingender, sondern vielfältiger und kontrollierbarer gemacht. Wissenslücken konnten geschlossen werden, aber zumindest ebenso viele Fragen sind dabei neu aufgebrochen. Wissenschaft trägt als Konsequenz ihres Erfolgs, also Sozialwissenschaft müsste man jetzt genauer sagen, heute mit ihrem Wissen nicht nur zur Information und Entscheidungsfindung in Politik und Zivilgesellschaft bei, sondern sie wird umgekehrt auch dazu benutzt, Entscheidungen zu legitimieren, die nach anderen Kriterien als dem richtigen Wissen getroffen werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund fällt in Diskussionen über sozusagen die Erkenntniskraft der Sozialwissenschaften heute auch oft das Argument, Wahrheit sei eine Frage der Macht. An vielen Orten begegnen wir Zweifel und Skepsis gegenüber der Fähigkeit der Wissenschaft, der Wahrheit näher zu kommen, und zugleich sind angesichts der neuen Vielfältigkeit und Unsicherheit der Moderne Hoffnung und Bedürfnis nach Wahrheit aufrecht und sogar gewachsen. Ich gehe jetzt auf zwei sehr begründete Zweifel an der Einlösung dieses Versprechens der Sozialwissenschaften genauer ein. Die Ambivalenz im Hinblick auf Wissenschaft und Herstellung von Gewissheit hat nicht nur die kritische gesellschaftliche Öffentlichkeit erfasst, sondern auch das Wissenschaftssystem von innen her. Es mehrten sich die Zweifel an den traditionellen erkenntnistheoretischen Grundlagen der Sozialwissenschaften. Es stellten sich Fragen, ist das wissenschaftliche Denken, sozialwissenschaftliche Denken wirklich ein geeignetes Modell für die Suche nach Wahrheit? Sollten wir den Anspruch auf vollständige Erkenntnis nicht überhaupt aufgeben? Sollten wir Wissenschaft besser nicht als eine neue Form der Religion oder der Ideologie betrachten? Einer dieser begründeten Zweifel an den traditionellen Ansprüchen auf Wahrheit in den Sozialwissenschaften sind grundsätzliche Probleme im Anspruch auf objektive Erkenntnis. Das Konzept des traditionellen Objektivismus kommt aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Dort sind die sozialen Gegebenheiten der Forschung tatsächlich so, dass das Ideal von Objektivität grundsätzlich denkmöglich erscheint. Forschende beobachten eine andere Lebensform, in die sie nicht direkt involviert sind. Die Objekte der natürlichen Welt können als vollständig getrennt von der sozialen Welt betrachtet werden. Und sie können als Gegenstände gesehen werden, die durch allgemeine Gesetze mit anderen Objekten mechanisch verbunden sind, kausalen Gesetzen. Allerdings, auch diese Sichtweise von der Natur widerspricht gewissermaßen neueren Entwicklungen in den Naturwissenschaften. Und auch hier wird sozusagen immer mehr auch in Frage gestellt, dass der Standort des Beobachtenden gegenüber dem jeweiligen Objekt überhaupt keine Berücksichtigung bedarf. Für die Sozialwissenschaften jedenfalls erscheint die Möglichkeit einer strikten Trennung zwischen Subjekt und Objekt der Forschung zu trennen und dies auseinanderzuhalten weder als logisch noch als realistisch. Erstens sind die Forschenden Teil der Welt, die sie untersuchen. Sie stehen ihr nicht äußerlich gegenüber. Eine quasi apparateförmige Beobachtung ist nicht möglich. Die wissenschaftliche Beobachtung ist grundsätzlich kontextuell. Das heißt, das kulturelle und individuelle Vorwissen, ebenso wie die Vorstellungen, wie die Dinge sein sollten, fließen in die Wahrnehmung ein und formen sie. Zwei Beispiele, wie diese Prozesse praktisch funktionieren. Machen wir dieses Experiment. Was sehen Sie oder was sehen wir bei den folgenden Buchstabenkombinationen? Der britische Sprachwissenschaftler Graham Rawlinson zeigt anhand solcher Vertauschungen von Buchstaben, wie stark unser Leseverständnis vom Vorwissen geprägt ist. Lesen ist, wie jede Wahrnehmung, ein Prozess der Konstruktion. Oder anders formuliert, Beobachtung ist nicht objektiv abbildend, sondern untrennbar mit Interpretation verbunden. In diesem Prozess der Deutung steht unser Realitätssinn unter dem Einfluss von Erwartungen, wie die Realität entsprechend dem, was wir bereits von ihr wissen, sein sollte oder wie wir sie gern sehen würden. Ein anderes Beispiel. Der ungarisch-amerikanische Anthropologe Georges Devereux hat in seinem Buch Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften untersucht, welche Verzerrungen in wissenschaftlichen Erkenntnissen entstehen, wenn der Forschende die Möglichkeit, dass sie selbst oder dass er selbst die untersuchten Daten beeinflussen könnte, systematisch ignoriert. Studien von amerikanischen Anthropologen über die Kultur der Prärie-Indianer betonten lange Zeit deren Kriegskunst und ihre Tapferkeit. Es entstand der Eindruck, dass kriegerische Aktivitäten das soziale Leben der Stämme in hohem Ausmaß bestimmen würde. Tatsächlich war das Vordringen der weißen Einwanderer in westliche Gebiete Nordamerikas und das Bemühen, die indigene Bevölkerung der eigenen Herrschaft zu unterwerfen, die Ursache für dieses Phänomen, die Notwendigkeit, sich gegen den besser bewaffneten und ausgebildeten Gegner zur Wehr setzen zu müssen, zwang die Indianer, alle Ressourcen und alle Kreativität auf die Strategien des Kampfes zu konzentrieren. Sie veränderten also kurzfristig ihre Lebensform. Die Weißen hatten also das Phänomen, das sie zu entdeckten glaubten, selbst hervorgebracht und produziert. Der zweite Zweifel, auf den ich hier genauer eingehen will: Die Methoden der Naturwissenschaft gehen von einer Realität aus, die auf allgemeinen Gesetzmäßigkeiten aufbaut und auf dieser Grundlage nach kausalen und mechanischen Prozessen funktioniert. Die soziale Wirklichkeit ist grundsätzlich anders strukturiert. Sie wird von lebendigen Individuen, von Akteurinnen und Akteuren bewohnt, die auf ihre Umwelt nicht mechanisch reagieren, sondern fähig sind, auf Grundlage von Wissen und Erfahrung zu lernen und sich zu verändern. Die Objekte der Sozialwissenschaften sind also selbstwissend und sind reflexiv. Sie modifizieren ihr Handeln kontinuierlich unter dem Einfluss gerade jenes Wissens, das sie selbst über sich und über die eigene Praxis produzieren. Unter diesem Gesichtspunkt können wir nicht wirklich damit rechnen, in der sozialen Welt jemals Wahrheiten im Sinn von sozialen Gesetzmäßigkeiten zu finden. Wir können bestenfalls Regelmäßigkeiten des Handelns und Verhaltens beobachten. Um diese Regelmäßigkeiten zu erfassen, müssen wir uns mit Gründen, die Menschen für ihr Tun haben, beschäftigen. Das wiederum ist eine komplexe Angelegenheit, weil die Gründe für ein bestimmtes Handeln sich nicht als mechanische Antriebe zum Handeln verstehen, sondern individuelle wie kollektive Sinndeutungen, Relevanzen, Weltbilder, Ideologien sowie in implizites und explizites Wissen eingebunden sind. Kurz, wenn wir Regelmäßigkeiten des Handelns erforschen wollen, müssen wir verstehen, wie Menschen ihre jeweils relevanten sozialen Welten interpretieren. Damit bewegen wir uns in einer anderen Logik wie der traditionell naturwissenschaftlichen Welterfassung. Die Konsequenz oder sozusagen eine Folge aus dieser Skepsis gegenüber dieser Frage der objektiven Wahrnehmung ist, dass man in einem gewissen Ausmaß eine bestimmte Vorstellung von Wahrheit, nämlich der Wahrheit da draußen, verabschieden sollte, sage ich jetzt mal. Das naturwissenschaftliche Modell legt uns gerade so eine Vorstellung nahe, mit dem Anspruch, die Welt direkt wie durch eine verspiegelte Glasscheibe zu beobachten, korrespondiert die Hoffnung auf eine Wahrheit, die unabhängig von dem Beobachten selbst da draußen, uns gegenüber, in der beobachteten Welt existiert und dass sie dort gefunden werden kann. In den 1980er Jahren hat sich vor allem in den Vereinigten Staaten unter dem Stichwort der Krise der Repräsentation eine rege Diskussion darüber entwickelt, bis zu welchem Grad die sozialwissenschaftliche Forschung überhaupt beanspruchen könne, eine unabhängige soziale Realität zu repräsentieren. Drei erkenntnistheoretische Wendepunkte, Turns, wie es im Englischen heißt, lassen sich nennen, die seit den 1970er Jahren die Frage nach einer angemessenen methodologischen Grundlage für die Sozialwissenschaften in Abgrenzung zum traditionell naturwissenschaftlich orientierten Verständnis empirischer Forschung vorangetrieben haben. Erstens betont die sprachliche Wende, dass die soziale Wirklichkeit weit davon entfernt ist, sich mit der Sprache zu decken, in der sie beschrieben wird. Sprache hat keine abbildende, sondern im Gegenteil eine welterschließende Funktion. Damit verbunden ist die Einsicht, dass wir aus der Sprache nicht heraustreten können. Die Sprache als Medium der Darstellung und der Kommunikation von Wissen ist unhintergehbar. Bei allen Verweisen auf die nackte Wirklichkeit als Referenz für unsere Aussagen sind wir an Sprache und Kommunikation gebunden. Es gibt keinen ungefilterten Zugriff auf Objekte und Einheiten der Welt, unabhängig von dem sprachlich verfassten Kontext und der Verständigungspraxis. Zweitens verweist uns die interpretative Wende darauf, dass keine sprachliche Aussage über die Wirklichkeit als objektive Beschreibung derselben gelten kann, sondern notwendig an den sozialen, historischen und persönlichen Standort des Beschreibenden gebunden bleibt. Es steht die Frage zur Diskussion, mit welchem Recht wir die eine Interpretation über ein soziales Phänomen als besser und angemessener wie eine andere konkurrierende Interpretation bezeichnen dürfen. Und drittens macht uns die narrative Wende darauf aufmerksam, dass wissenschaftliche Aussagen nicht nur einen inhaltlichen Gehalt haben, sondern auch vom Aspekt der Darstellungsform berührt werden. Hier geht es einerseits um das Problem, welche Bedeutung der rhetorische Stil einer Beschreibung für die praktische Überzeugungskraft einer Aussage hat, und andererseits geht es darum, in welcher Weise unterschiedliche narrative Formen die beschriebenen Ereignisse selbst strukturieren. Als Konsequenz dieser drei Wendepunkte ergibt sich Folgendes. Es gibt keine beobachterunabhängige sprach- und kontextfreie Erkenntnis, weil wir keinen direkten Zugriff auf uns in der Welt entgegentretende Phänomene haben. Die Sozialwissenschaften arbeiten mit einer Fülle von Begriffen und Konzepten, die hohen theoretischen Erkenntniswert haben, für die jedoch eine unmittelbare Entsprechung mit Tatsachen kaum möglich ist. Kultur oder Macht beispielsweise, als ganz zentrale Begriffe der Sozialwissenschaften, bedeuten je nach dem Kontext der Verwendung und je nach Interpretation von Forschenden nicht das Gleiche. Wie immer wir etwas definieren, natürliche Objekte wie Baum oder wie Katze oder hergestellte, gemachte Objekte wie Auto oder Hörgerät oder auch soziale Phänomene wie AIDS oder die globale Erwärmung oder theoretisch geladene Konzepte wie die Kategorie Geschlecht oder wie jetzt aktuell Hass der armen Völker auf den Westen in dem neuen Buch von Jean Ziegler. Es handelt sich immer um Benennungen eines Phänomens, nicht um Widerspiegelungen oder Repräsentationen. Beim Benennen beziehen wir uns in einer Weise auf das Phänomen, das wir vermittelt durch unser Vorstellungsvermögen, durch sprachliche Konventionen, durch geprägte Diskurse und Diskussionen über das Phänomen, in die wir hineinsozialisiert werden und hineinwachsen, so dass wir auch von demselben sprechen können. Die Wirklichkeit selber gibt uns ja für die Herstellung dieser Klassifikationen eine Reihe von Bedingungen vor. Nach der linguistischen Wende können wir aber nicht mehr davon ausgehen, dass dieser Vorgang sprach- und kontextfrei gedacht werden kann. Insofern dürfen wir in den Sozialwissenschaften nicht auf Entsprechung im Sinn von Übereinstimmung mit Tatsachen hoffen, weil es die Tatsachen nicht gibt, die einem brauchbaren Begriff oder ein bewährtes Wissen entsprechen würden. Nach diesem Gang durch die Zweifel ein Versuch, eine realistische Sicht auf die Sozialwissenschaften zu entwerfen. Wo führt uns sozusagen diese tiefe Skepsis zwischen einem eher unrealistischen Wahrheitskonzept als Entsprechung, also im Sinn von Übereinstimmung mit den Tatsachen auf der einen Seite, und das ebenso tiefe Unbehagen gegenüber der Alternative, nämlich einem Antirealismus als Folge der Bodenlosigkeit des Konstruktivismus hin? Ich beziehe mich bei diesem Vorschlag auf die ungarisch-amerikanische Sozialphilosophin Agnes Heller, die die Sozialwissenschaften als grundlegend hermeneutische Wissenschaften versteht. Im Hinblick auf unser Problem macht Agnes Heller den Versuch, eine mögliche Wahrheitsähnlichkeit von wissenschaftlichen Aussagen mithilfe von zwei unterschiedlichen Aspekten des Wissens zu bestimmen, dem Kernwissen und dem Ringwissen. Kern und Ring sind zwei Aspekte eines Ganzen, das heißt praktisch nicht trennbar. Die Vorstellung, dass diese Begriffe identisch seien, einerseits mit den empirischen Fakten als Ring und andererseits mit den theoretischen Rahmen, Fakten als Kern und theoretischen Rahmen als Ring, in dem eben Fakten interpretiert werden, der ist zurückzuweisen, der ist nicht gemeint. Das Kernwissen, so Heller, ist jenes Wissen, das prinzipiell jedem Menschen zugänglich ist, unter der Voraussetzung, dass alle verfügbaren Zeugen gehört, alle relevanten Daten studiert und dabei auch alle erdenklichen möglichen Perspektiven berücksichtigt werden. Dieser Aspekt des Wissens ist mit dem Anspruch auf Objektivität, der in den Sozialwissenschaften erhoben werden kann, eng verbunden. Es handelt sich, so könnte man sagen, um Quellen in einem weiten Sinn, um Beobachtungsdaten, aber auch um bereits vorhandenes Forschungswissen zu einem ganz bestimmten Forschungsproblem, zu dem ich arbeite. Und alle diese Quellen können grundsätzlich im Rahmen einer kritischen Prüfung nachvollzogen werden. Das ist der Kern des Wissens. Das Ringwissen hat dagegen eine ganz spezielle Eigenschaft, nämlich die, Sinn zu stiften, weil es Elemente der Originalität, Innovation, Neuheit und Überraschung, mit anderen Worten, die Elemente des Unerwarteten, des Fantasievollen, dem Kern anlagert. Diese Form des Wissens ist mit Einsicht, mit Theorie, mit Interpretation und Verstehen verbunden. Es entsteht vor dem Hintergrund eines bestimmten Standpunktes, einer speziellen Perspektive oder einem besonderen kulturellen Interesse und damit auf der Basis auch einer gewissen Lebenserfahrung, die individuell und kollektiv erworben werden kann. Ringwissen ist entscheidend dafür, wie an den Bereich des potenziellen Kernwissens herangegangen wird, welche Teile des verfügbaren Kernwissens als relevant erachtet werden und welche nicht. Im Hinblick auf diesen Aspekt des Wissens ist nicht zu erwarten, dass alle Forschenden gleiche Einsicht und zur gleichen Erkenntnis kommen werden. Jede sozialwissenschaftliche Arbeit verfügt nicht nur über die eine oder die andere Form des Wissens, sondern über beide Formen. Die entscheidende Frage ist, in welchem Verhältnis Kern- und Ringwissen zueinander stehen. Eine Arbeit, in der der Kern mächtig und der Ring dünn ist, bietet zwar ein hohes Ausmaß an exakter Information und ordnet dieses Wissen in unterschiedlichen Perspektiven an. Eine solche Arbeit vermag aber kaum Einsicht darüber zu vermitteln, wie die Information aus einer konkret eingenommenen Perspektive heraus bewertet und sinnhaft angeeignet werden kann. Die entsprechende Arbeit wird, so Heller, korrekt, aber langweilig, vielleicht informativ, aber unwichtig erscheinen. Es ist Teil des Ringwissens, aus der Gesamtheit des potenziell möglichen Kernwissens die richtige und bewährte Information auszuwählen. Diese Information wird mit Theorie, Interpretation und Einsicht angereichert, sodass die Gesamtarbeit eine Gestalt bekommt, die Orientierung in der Vielfalt der Wirklichkeitskonstruktionen ermöglicht. Überwiegt jedoch die Stärke des Rings deutlich gegenüber dem Kern, so bewegt sich eine Arbeit mehr in Richtung Fiktion, im besten Fall auch in Richtung Literatur oder auch in Ideologie und kann in diesem Sinn auch als wissenschaftliche Erkenntnis widerlegt werden. Keineswegs möchte ich behaupten, dass solche Arbeiten überhaupt keinen Erkenntniswert haben, aber wenig wissenschaftlichen Erkenntniswert. Ich komme zum letzten Punkt. Die Frage nach der Autorenschaft, das ja in diesem Aspekt des Ringwissens steckt ja die Frage des persönlichen Standortes, der persönlichen Perspektive, also die Frage der Autorenschaft drinnen und dem Stellenwert der Rhetorik. Vorerst noch zur Position von Agnes Heller. Wir können mit ihrer Position zwischen einem naiven Realismus auf der einen Seite und einem postmodernen Antirealismus auf der anderen Seite differenzieren und gewissermaßen dazwischen so eine Position eines differenzierten Realismus einnehmen. Diese grenzt sich von dem naiven Realismus insofern ab, also dieser differenzierte Realismus, als er die Vorstellung zurückweist, Forschende könnten einen direkten Zugang zu sozialen Phänomenen gewinnen und auf diese Weise den Anspruch auf Wahrheit ihres Wissens aufrechterhalten. Jede Wahrnehmung der Realität, auch die methodisch geleitete, ist durch das theoretische Vorwissen und den persönlichen Standort der Beobachtenden vermittelt. In den Sozialwissenschaften ist also von einer grundsätzlichen Nicht-Identität von Begriff und Gegenstand auszugehen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es nicht sinnvoll, im Forschungsprozess von dem Ziel einer Wahrheitsfindung auszugehen. Erreicht werden kann eben bestenfalls ein wahrheitsähnliches Wissen, und zwar dann, wenn dieses Wissen im Rahmen der anerkannten Normen für die Forschung entstanden ist, in seinen Kernbeständen und intersubjektiv überprüfbar ist und im Hinblick auf seine Plausibilität dem Urteil der kritischen Öffentlichkeit standhält. Sind wir also bereit, die Bedeutung von Standort und Perspektive des Wissens anzuerkennen, taucht eben diese Frage nach der Autorenschaft auf, die Frage nach der Kunst der Darstellung, die Frage nach der Rhetorik als relevanter Aspekt des wahrheitsähnlichen Wissens. Spontan reagieren wir auf diesen Hinweis, auf diesen Aspekt mit einer neuen Form von Skepsis. Wir zweifeln, ob Sprache tatsächlich in den Dienst der Erkenntnis treten kann und treten soll. Sprache neigt doch zur Ungenauigkeit, zum Ausschweifen, scheint dem Denken mehr hinderlich als hilfreich zu sein. Oft meinen wir etwas zu wissen, es liegt uns auf der Zunge, kann aber nicht wirklich ausgedrückt werden. Wir meinen, mehr zu wissen, als wir sagen können. Die Sprache scheint unserem Denken hinterher zu hinken. Oder aber, besonders vor dem Hintergrund der modernen Medien- und Werbeindustrie, Sprache wird der Suggestion verdächtig. Mit wohlklingenden Worten können wir leicht zu falschen Wahrheiten überredet werden. Die Rhetorik steht heute im Verdacht, ein Instrument der Irreführung oder gar der Manipulation zu sein. Sie gilt uns nicht als Mittel, um die Suche nach Erkenntnis und Erkenntnis zu fördern. Diese Einschätzung der Rhetorik, diese eher sozusagen negative oder pessimistische Einschätzung der Rhetorik, geht nicht unmittelbar auf die Theorie und Praxis der Rhetorik in der griechischen Antike zurück, sondern ist ein Produkt einer sehr viel später entwickelten Interpretation der Rhetorik. Die Rhetorik als Kunst der Rede, und heute in unserer modernen Zivilisation müssen wir natürlich sagen, auch als Kunst des Schreibens, entsteht vor dem Hintergrund der Einführung der Demokratie im antiken Griechenland. Der soziale Kontext, in dem Wissen und Erfahrung der Rhetorik entsteht, ist die demokratische Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in den Ratsversammlungen der Bürger der Polis. Verschiedene Redner verhandeln Sachfragen des Gemeinwesens, versuchen andere von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Der Wechsel von Rede und Gegenrede soll das Für und Wider einer Angelegenheit deutlich machen und auf dieser Basis zu einer Entscheidung führen. Aristoteles geht davon aus, dass die Rhetorik ein geeignetes Mittel sei, jene Plausibilität zu erzeugen, die eine Aussage oder einen Text glaubhaft oder wahrscheinlich mache. Als wirksame Werkzeuge für eine entsprechende Darstellung des eigenen Standpunkts gelten ihm Informationen über Sachverhalte, ebenso unterhaltsame und ästhetische Präsentation und eben auch Appell an Affekte. Die Frage nach der Wahrheit hat bei Aristoteles in der Rhetorik keinen Platz, nicht weil sie belanglos wäre, sondern weil sie kein Kriterium in der Abfolge von Gegen- und Rede in der Ratsversammlung darstellt. In der antiken Demokratie werden vor allem, so wie auch in jeder Demokratie, werden vor allem normative Fragen diskutiert, die kein eindeutiges Urteil im Sinne von wahr oder unwahr zulassen. Es gibt aber auch schon im antiken Griechenland die Überzeugung, dass der Austausch von Argumenten dazu führen könnte, im Gesamtprozess einer Debatte, also am Ende der Diskussion, eine möglichst objektive Entscheidung fällen zu können. Unter diesem Gesichtspunkt anerkennt Aristoteles eine Erkenntnisfunktion der Sprache und der Rhetorik. Für den Menschen repräsentiere die Sprache auch die Vernunft. Mit ihr können wir Sachverhalte offenbar machen und die Dinge als das erkennen, was sie sind. Die Antike kennt also die Rhetorik nicht nur als Schmeichelkunst, wie sie Platon, glaube ich, bezeichnet hat, also als Mittel der Überredung, sondern auch als Weg zur Erkenntnis. Der Generalverdacht, unter dem die Rhetorik heute steht, hat sich historisch im Zusammenhang mit der Durchsetzung des naturwissenschaftlichen Rationalismus entwickelt. Das 17. Jahrhundert brachte mit René Descartes und mit Isaac Newton die Idee einer Erfahrungswissenschaft mit einem neuen Methodenideal. Zu diesem Methodenideal gehörte das Nachdenken über individuelle Sinnes- und Bewusstseinsdaten, die Anwendung von mathematischen Grundentwürfen auf die Natur und die Naturvorgänge sowie die Suche nach allgemeinen Ideen und Grundsätzen. Die Einführung dieses naturwissenschaftlichen Rationalismus bedeutete einen radikalen Bruch mit den bis dahin gebräuchlichen Methoden der Erkenntnissuche. Rund 50 Jahre vor Descartes entstehen die Essays von Michel de Montaigne. Auch er war ein radikaler Individualist im Denken, aber zugleich war für ihn selbstverständlich, sich mit den narrativen Berichten der Völkerkunde, also den sehr ungenauen Berichten der Völkerkunde, der Erdkunde, der Geschichte auseinanderzusetzen. Seine Einsichten, also Montaignes Einsichten und Erkenntnisse, und das betonte er ja auch, bildeten sich gewissermaßen im Dialog mit anderen Erfahrungen. Für Descartes dagegen war das Material, das andere nicht mathematische Disziplinen liefern konnten, von geringem Wert. Er meinte, es erweitere bestenfalls das Wissen, vertiefe es aber nicht. Stephen Toulmin spricht im Hinblick auf die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert von einem Übergang von einer humanistischen Moderne zu einer wissenschaftlichen Moderne. Und in diesem Übergang entsteht ein bis dahin neues Spannungsverhältnis zwischen Sprache und Erkenntnis. Folgen wir dieser Argumentation, die ich jetzt hier versucht habe zu entwickeln, dass wir also eine berechtigte Skepsis an der Wahrheit da draußen haben sollten, dann bedeutet das jedenfalls für die Sozialwissenschaft eine Art von Rehabilitation der Rhetorik. Eine Art von Rehabilitation deshalb, weil die rhetorische Plausibilität nicht identisch ist mit Plausibilität in der Wissenschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, jedenfalls nicht identisch gesetzt werden sollte. Plausibilität als Ergebnis von Sozialforschung gehorcht anderen Kriterien als der Plausibilität in der Rhetorik, abgelöst von Sozialforschung. Der empirische Bezug hat hier ein höheres Gewicht. Dennoch, die Kunst der Rede und des Schreibens verdienen in der Wissenschaft mehr Beachtung, als sie gegenwärtig haben. Es geht mir dabei sowohl um die Ebene der Erkenntnisfindung, wie auch um die Ebene der Darstellung von Erkenntnis. Im Hinblick auf die Erkenntnisfindung ist Rhetorik wichtig, weil Forschung vom Dialog lebt. Oder, wie Hans-Georg Gadam es formuliert hat, Forschung ist eine Fortsetzung des Dialogs mit anderen Mitteln. Im Hinblick auf die Darstellung von Erkenntnis ist Rhetorik in den Sozialwissenschaften wichtig, weil diese Disziplinen der Sozialwissenschaften keine Wissenschaften sind, die nur für Experten da wären. Sie würden, indem sie sich sozusagen der Sprache und mehr an Rhetorik bedienen, würden ihren lebensweltlichen, praktischen Bezug stärken können. Das Wissen der Sozialwissenschaften bedient gewissermaßen nicht nur Spezialisten, sondern ist auch geeignet, zur Selbsterkenntnis der modernen Gesellschaft beizutragen, indem die Sozialwissenschaften mit einer entsprechenden Sprache sich an die breite Öffentlichkeit wenden, könnten sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung besser nachkommen. Eine Schlussbemerkung: Wie lässt sich also zusammenfassend die Frage nach der Herstellung von wahrheitsähnlichem Wissen in den Sozialwissenschaften beantworten? Es ist erstens auf der Basis bewährter Methoden entstanden und in diesem Sinn in der Auseinandersetzung mit der äußeren Realität systematisch entwickeltes Wissen. Es ist zweitens, und das ist ein wichtiger Teil oder genauso wichtig, nicht unabhängig von der Perspektive und der Urteilskraft des Forschenden. Daran kann die Arbeit mit bewährten Methoden nichts ändern. Die Hoffnung auf eine beobachterfreie Erkenntnis ist eine große Illusion. Wird in den Sozialwissenschaften eine Erkenntnis ausschließlich mit dem Argument der methodischen Strenge argumentiert, so könnte dies als rhetorische Strategie betrachtet werden. In diesem Fall allerdings als eine suggestive Rhetorik, weil sie Plausibilität ausschließlich mit dem Appell an die Macht und die Autorität der Wissenschaft herzustellen versucht. Hier fehlt der Sinn, die Interpretation der Erkenntnis als Kriterium für Wahrheitsähnlichkeit. Insofern bietet eine solche Erkenntnis kein richtiges Wissen, sondern bestenfalls ein dünnes Wissen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
So, jetzt stellt sich die Frage, ob gleich jemand eine Frage stellen kann, will, mag. Sonst greife ich ganz kurz ein Thema auf, und zwar bei dem Thema Ringwissen, Kernwissen. Da ist mir sozusagen aufgefallen, wenn wir sagen, es wird geschriebenes Wort formuliert, inwieweit gibt es hier Ähnlichkeiten zum Beispiel eben zum Kernwissen als Journalismus und Ringwissen als Essay, also Subjekt und sozusagen eine objektive Beschreibung im textuellen Zusammenhang. Ist da eine Ähnlichkeit da oder wäre es fast dasselbe, was dann passieren würde in der Sozialwissenschaft?
Ja, also ich greife jetzt diese beiden sozusagen Formen oder Formate auf, die Sie genannt haben, Journalismus und Essay. Journalismus, würde ich sagen, hat zweifellos auch diesen Aspekt von Ring- und Kernwissen, allerdings nicht diesen Aspekt, dass er gebunden ist an Sozialforschung. Jeder Journalist, guter Journalismus, aber auch weniger gut, besteht auf irgendeiner Form von Kernwissen, auf Recherche in diesem Sinn, und sehr oft auch auf einer bestimmten Art von Standpunkt gebundenen Interpretation. So gesehen hat Journalismus diese beiden Aspekte des Wissens. Allerdings sind es keine Aspekte des Wissens, die aus Sozialforschung entstehen. Das ist, würde ich mal sagen, so der grundsätzliche Unterschied zum wissenschaftlichen Wissen. Beim Essay ist es schwieriger. Generell würde ich sagen, gilt der Essay als eine Form, auch als ein Format im wissenschaftlichen Diskurs und auch zur Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse. In den, würde ich sagen, gerade auch in den letzten paar Jahrzehnten wahrscheinlich, sondern viel mehr als noch vor 50 Jahren etwa. Es gibt ja gerade auch im Zusammenhang mit der kritischen Theorie, also Adorno hat einen großartigen Aufsatz über den Essay als wissenschaftliche Form geschrieben. Generell hieß es, oder traditionell hieß es, dass der Essay sozusagen mehr Ringwissen hat, also sehr viel Interpretation, Darstellung ist und wenig sozusagen Kernwissen hat. Etwas, was man lange diskutieren könnte, das wäre ein Thema für ein eigenes Thema für einen ganzen Abend, würde ich sagen. Ich glaube, also soweit ich mich mit der Form des Essays auch im wissenschaftlichen Kontext auskenne und beschäftigt habe, ist der Essay ein Wissen oder eine Form des Wissens oder Diskussion, der Präsentation von Erkenntnissen, die sich sehr stark verweigert, dass sozusagen aus all den Aspekten, den man zu einem Gegenstand zusammenträgt, den man von verschiedenen Seiten umkreist, beleuchtet, sehr betont unterschiedliche Aspekte, dass es sozusagen eine einzige klare Schlussfolgerung gibt. Das ist das, was ein gutes Essay eigentlich nicht tut, sondern er zeigt diese unterschiedlichen Gesichtspunkte, diese unterschiedlichen Aspekte, die ein Gegenstand mit sich bringt, sagt eigentlich, dass es keine einfache und klare Wahrheit zu diesem Gegenstand gibt und überantwortet dem Leser und der Leserin das Weiterdenken. Er gibt einfach nur Anregungen, liefert Material, Kernwissen, wie man über den Gegenstand nachdenken kann, eine Reihe von Interpretationen, wie man es zu tun kann. Aber letztlich sagt er, der Leser oder die Leserin muss sich das selber überlegen. Es überantwortet sozusagen die Wahrheitsfindung, wenn Sie so wollen, an einen anderen Ort. So ungefähr würde ich das sehen. Aber die Aspekte gibt es hier auch in einer anderen Gewichtung.
Ah, hier nochmal Frage. Von hier vorne.
Okay, zwei Fragen hätte ich. Die eine ist, Sie haben aus meiner Sicht ein bisschen krampfhaft versucht, epistemologische von ontologischen Fragen zu trennen. Also die Frage, was ist Wahrheit und wie kann ich Wahrheit erkennen? Ne? Ich bin da nicht so skeptisch, ob das überhaupt geht. Ja. Die andere Frage ist, mir ist überhaupt nicht klar geworden, was mit der Unterscheidung zwischen Ring- und Kernwissen eigentlich gewonnen ist, weil wir sind uns sicher schnell einig, dass Kernwissen nicht irgendwie eine irgendwie geartete Objektivität ist, ne, die es beobachterunabhängig gibt, das haben Sie ja gesagt. Entsprechend sehe ich ja die Welt immer durch den Ring, also durch das Paradigma. Ne. Das definiert, was sehe ich als Problem, welche Daten ziehe ich überhaupt ran, ne, was erachte ich als relevant, was lasse ich raus, ne, angesichts der Komplexität. Insofern ist mir völlig unklar, was man damit gewinnt. Mhm.
Naja, Sie haben, also so wie Sie jetzt den Ring, das Ringwissen dargestellt haben, haben Sie aus meiner Sicht diese beiden Aspekte nicht getrennt oder auch nicht versucht zu trennen. Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Ihr Argument. Es bringt nichts, das zu trennen, oder? Okay. Naja, ich würde sagen, wenn Sie selber über einen Gegenstand, sage ich jetzt mal, nachdenken, forschen, stützen Sie sich doch, würde ich mal davon ausgehen, doch auf ein Wissen, das nicht von Ihnen selber und durch Ihr eigenes Nachdenken und Interpretieren stammt. Würde ich mal davon ausgehen. Sie stützen sich auf andere Quellen, Sie lesen was über den Gegenstand, Sie nehmen das auf, andere, Sie sind ja nicht der Erste, der über das nachgedacht hat, es gibt andere, die das auch getan haben, es gibt sozusagen die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob Sie jetzt Sozialwissenschaftler sind, aber in der Regel neigen die auch dazu, sich sozusagen empirische Daten über diesen Gegenstand zu holen, das wäre dann der Bereich des Kernwissens und das ist schon etwas Abgegrenztes zu dem, was Sie aus diesem Kernwissen machen, wie Sie durch Ihr eigenes Nachdenken, durch Ihr Interpretieren, durch das unterschiedliche Zusammenfügen verschiedene Aspekte des Kernwissens, was sie daraus machen, welche Schlussfolgerungen sie ziehen. Das ist eigentlich gemeint und ich sehe schon hier zwei unterschiedliche Zugänge zu zwei Formen des Wissens. Das eine kommt nicht von ihnen selber, ist auch nicht etwas, was sie neu generieren, sondern das ist schon da und das andere, das Ringwissen, ist das, was neu generiert wird. Also ich denke, das sind zwei unterschiedliche Aspekte des Wissens. was gewinnt man damit? Ich lerne dadurch etwas differenzierter, wie ich selber arbeite, wie mein eigener Denkprozess funktioniert. Es ist, glaube ich, etwas fort mit Selbsterkenntnis was zu tun. Also ich werde auch bescheidener, würde ich mal meinen, dadurch, weil ich weiß, dass nicht alles von mir selber stammt, sondern dass ich auch sehr viele andere Stütze bei dieser Sache. Und das, finde ich, ist schon einmal ein erster Gewinn. Könnte man darüber nachdenken, was es sonst noch für Aspekte gibt. Das scheint mir schon einmal. Der andere Aspekt ist natürlich der, dass ich mit dieser Frage Relativismus, Realismus etwas besser umgehen kann, weil hier doch zumindest dadurch eine bestimmte Form von Objektivierbarkeit dieses Wissens dadurch entsteht, dass dieses Kernwissen etwas ist, was andere auch prüfen können. Also da kann man sozusagen sehr rasch eine Übereinstimmung herstellen mit anderen, dass es dieses Wissen gibt, dass es diese Quellen gibt, dass es diese Daten gibt. Das geht beim Ringwissen nicht so einfach. Da ist es eigentlich schwierig, weil hier der persönliche Standpunkt, die persönliche Interpretation eine sehr große Rolle spielt. Da gibt es vielleicht keinen Konsens miteinander, aber dennoch sind beide Wissens, also ein Ringwissen hat deshalb eine bestimmte Bedeutung, eine Geltung. Ich kann es schwer widerlegen. Das ist etwas, was für diese Debatte, glaube ich, doch einiges bringt, würde ich mal meinen.
Wir haben hier vorne gleich noch eine Frage gehabt bei Ihnen. Eine Sekunde gerade.
Also, meine Frage war, haben Sie Wahrheit schon gefunden oder ist man ewig auf der Suche? Oder gibt's ja gar... Thema ist ja noch Wahrheit und Rhetorik. Wenn ich jetzt das Thema Schweinegrippe zum Beispiel hernehme, was ist da jetzt Wahrheit, was ist Rhetorik? Also ich habe mehr von der Praxis her, dass ich sage, wie gehe ich mit dem um? Ich kann da jetzt zu Tode recherchieren, Kernwissen und finde ich da wirklich eine Wahrheit raus? Ist es denn eigentlich sinnlos, dass man das sucht?
Ja, also jetzt von der Wahrheitsmäßig kenne ich mich da nicht besonders gut aus, weil ich weder Mediziner noch Virenforscher bin. Rhetorikmäßig würde ich sagen, hat das viel mit Rhetorik zu tun. Also zumindest ist das, was darum herum diskutiert wird, in allen möglichen Kreisen, also das, aber das hat wenig jetzt mit Wissenschaftlichkeit zu tun, sondern was so im öffentlichen Raum diskutiert wird, da gibt es eine Fülle von rhetorischen Strategien, um sie dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Das ist das, was man, glaube ich, von der Seite dazu sagen kann. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob Sie impfen gehen sollen, was die Wahrheit ist, dann kann ich Ihnen das nicht beantworten. Will ich auch gar nicht, würde ich auch nicht tun, das ist eben die Entscheidung, die Sie selber treffen müssen, weil wir keine objektive Wahrheit in diesem Punkt haben. Das ist das Problem dabei. Also so ungefähr würde ich das darstellen. Ich weiß nicht, ob das für Sie passt so. Okay.
So, haben wir jetzt ein paar... Hier vorne ist noch eine Frage, bitte.
Ich knüpfe jetzt nicht an die Frage des Vorgängers an, aber wenn ich mich jetzt tiefer und tiefer in eine Materie begebe, ist meine Frage, komme ich da nicht sehr rasch auf Punkte, wenn ich nur ein bisschen die Perspektive verändere, dass ich zu völlig anderen Wahrheiten komme? Also sprich gegensätzlichen Wahrheiten.
Im Vergleich zu nicht tief eindringen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Da würde ich Ihnen durchaus recht geben. Das ist das Problem, auf das man beim wissenschaftlichen Arbeiten, glaube ich, sehr häufig stößt, dass auf den ersten Blick etwas relativ einfach und unkompliziert erscheint. Und je mehr sie sich damit beschäftigen, desto vielfältiger werden sozusagen oder desto mehr Fragen taucht man auf. Das ist, glaube ich, etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Das hat wahrscheinlich wirklich damit zu tun, dass sehr viele Gegenstände oder Fragestellungen im Bereich jetzt zumindest der Sozialwissenschaften so sind, dass wenn man tiefer eindringt, man merkt, dass viele dieser Phänomene eine Geschichte haben, verschiedene Orte, wo man sie unterschiedlich betrachtet. Das ist das alles, was einem passiert. Es gibt eine Menge, auch wenn das ist eine Folge des tiefer Eindringens, es gibt in der Regel kaum Fragen, die noch nicht andere von anderen schon diskutiert wurden. Und da merkt man dann, dass es von vornherein sehr viele verschiedene Meinungen gibt. Und das zieht dann das nach sich. Das ist das, was Sie, also das ist ein Prozess, der sozusagen beim Eindringen, wenn ich jetzt in meiner Terminologie bleibe, in das Kernwissen sich vollzieht, dass das alles immer kompliziert wird und umso schwieriger wird es dann, aus dem herauszutreten, in einem gewissen Ausmaß. Ich bleibe jetzt in dieser bildlichen Sprache, und einen Ring, um dieses Wissen zu ziehen, ein eigenes Urteil zu treffen, eine eigene Interpretation zu entwickeln. Das wäre die Aufgabe.
Wenn ich da noch dranhängen darf, nämlich, ich denke, sehr oft ist im Gedanken zumindest mit Wahrheit präsent, die Frage, ist es positiv oder ist negativ? Ist gut oder ist es schlecht? Man bewertet wahrscheinlich sehr, sehr rasch. Und in dem Zusammenhang, wenn jetzt Wahrheiten, und ich bleibe jetzt einfach, impfen, ja oder nein, wenn sich die Umstände mehr und mehr verändern, das, was zum gewissen Zeitpunkt als Wahrheit positiv erschienen ist, kann sich das im Laufe der Zeit einfach ins völlige Gegenteil verkehren, dass es sehr negativ bis destruktiv wird.
Ich hänge jetzt, bin etwas zögerlich deshalb, weil diese Frage nach dem Sinn und der Bedeutung etwas aufwirft, wo wir von dem, was oft, also sozusagen die Frage der Bewertung ist ja oft etwas, was mit Wahrheit nichts zu tun hat. Das ist, glaube ich, eins der Probleme, also zumindest jetzt in der Wissenschaft nicht. Also das ist eins der Probleme. Die Frage, im Alltag verbinden wir die Frage nach der Wahrheit oft mit der Frage nach dem Sinn. Eigentlich ist das, sozusagen geht es ja um das, was sagt, nicht? Was bedeutet das für mich? Das ist dann sowas wie eine persönliche Wahrheit. Letztlich geht es um Sinn. Und das ist etwas, wo ich jetzt sagen könnte, okay, mit dem hat Wissenschaft nichts mehr zu tun, stimmt in einer gewissen Weise doch nicht, weil natürlich sie auch diese Frage des Standorts und der Bewertung oft vornehmen müssen. Wenn ich jetzt nachdenken sollte über ein Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie ein Beispiel im Kopf haben, wo sich das so umdreht, dann würden wir uns vielleicht leicht tun, das zu kommentieren, aber im Prinzip gebe ich Ihnen recht, das ist natürlich ohne weiteres möglich, das würde ich sagen, ja, ohne weiteres, vielleicht hätten Sie haben wahrscheinlich ein Beispiel im Kopf, nehme ich mal an, nicht?
Ich nehme nur her, unsere Entwicklung zu einem Thema Sauberkeit, Hygiene. Und je weiter wir dieses Thema Sauberkeit, Hygiene vorantreiben, kommen wir, und ob das jetzt das Thema Sauberkeit ist, ob das das Thema Gesundheit ist, ob das das Thema soziales Auffangnetz ist, ganz egal was. Wenn ich es weiter und weiter vorantreibe, ich möchte nicht sagen übertreibe, komme ich möglicherweise oder aus meiner Sicht wahrscheinlich ins genaue Gegenteil.
Ja, wobei, Moment, also auf nur ein, Entschuldigung, Sie
wollten. Ja, bitte.
Auf eines würde ich glaube, da muss man aufpassen, Sie kommen nicht unbedingt ins Gegenteil, Sie kommen auf andere mögliche Bewertungen, würde ich zuerst einmal sagen, ob die dann jetzt auch wirklich für Sie sich, wenn Sie an denen festhalten, dann erscheint Ihnen das als ganz was anderes. Aber das ist ja die Frage, aus welchen Gründen haben Sie gute Gründe, um an dem festzuhalten? Wohin Sie kommen, ist unterschiedliche Perspektiven auf diesen Gegenstand zu wickeln. Aber Sie jetzt dann zu sagen, das ist jetzt auch genau das Gegenteil, das ist schon eine Frage, die wahrscheinlich nicht mehr so objektivierbar ist. Ja? Also wo ein hohes Ausmaß an Urteil dazu kommt.
Also eine Frage, die sich im Zusammenhang stellt, aber dann müssen Sie jetzt meine Unwissenheit ein bisschen entschuldigen. Ich sage Sozialwissenschaften, wir haben eingangs vorher geredet, das ist jetzt nicht gerade mein Spezialgebiet. Was ich mich frage, ist sozusagen, für wen arbeitet der Soziologe ganz am Ende? Ist es sozusagen die Idee, die Information kommt wieder zurück in die Gesellschaft, weil wir Defizite aufdecken, zum Beispiel im Bereich von Frauengleichberechtigung oder anderen Positionen, oder ist es sozusagen Informationsmaterial für den Politiker, der sozusagen dann von einem Technokraten sozusagen Informationen bekommt über das Volk, ja, wo es sich befindet. Also wo würde der Soziologe sich selber sehen? Ist er sozusagen Informationgeber für die Politik oder ist er der Superpartizipient, der sozusagen der Superdemokrat, der versucht zum Beispiel die Soziologie, also sozusagen seine Erkenntnisse in die Gesellschaft wieder zurückzuführen? Das ist für mich so eine Frage, die total im Raum steht. Wo müsste der Soziologe heute stehen? An welcher Stelle? Ja. Weil er ist ja Teil des Ganzen, er kommt ja nicht raus. Also.
Ja. Naja, erstens den Soziologen gibt es nicht, die Soziologen gibt es auch nicht. Man kann, ich versuche das historisch betrachtet, gilt für die Soziologie, glaube ich, schon genau dasselbe, was ich irgendwie versucht habe zu skizzieren für andere Sozialwissenschaften. Sie sind aus einem bestimmten gesellschaftlichen Bedürfnis heraus entstanden, haben durchaus jetzt, sage ich jetzt einmal, sehr stark versucht, auch in dem Sinn zu intervenieren, Vorschläge für eine bessere Welt zu machen. An wen sich diese Vorschläge gerichtet haben, das war ja so, das ist eine etwas offene Frage. Also Sie können Karl Marx hernehmen und Sie können Max Weber hernehmen oder Sie können auch Comte hernehmen, den ich genannt habe. Die hatten völlig unterschiedliche Adressaten. Das heißt, ich sage, das ist kein einheitlicher Aspekt. Soziologen neigen dazu, Entwürfe aus ihren Daten, empirisch gestützt, Entwürfe für eine bessere Welt zu machen, würde ich mal sagen. Das kann man so, da neigen sie ganz allgemein dazu, die meisten jedenfalls. An wen sie diese Entwürfe herantragen, wen sie dafür zu gewinnen versuchen, da gibt es riesengroße Unterschiede. Rein praktisch betrachtet sind viele gebunden an jene Töpfe, die halt, oder an jene Personen, oder jetzt sagen wir es lieber so, an jene Instanzen, an jene Institutionen, die halt Geld bereit sind, dafür herzugeben. Das bindet ihnen Wissen aus, was an sehr traditionelle Institutionen, Instanzen der Politik und der Wirtschaft, das ist auch, was wahrscheinlich eine Vielzahl von Soziologen machen, an. Das heißt aber noch nicht, dass sie sozusagen hier so gesehen, ja, das ist eine Frage, die sozusagen letztlich eine Frage auch der Forschungs- und der Wissenschaftspolitik ist, das betrifft nicht nur die Soziologen allein. Generell würde ich mal sagen, oder es gibt sogar auch viele Soziologen, vor allem aus jetzt von der kritischen Theorie her, oder so kritische Soziologen, wenn Sie so wollen, die explizit auffordern, jetzt gewissermaßen auffordern auch ihre Kollegen, ihre Erkenntnisse nicht nur an die Institutionen der Macht zu richten, sondern beispielsweise auch an jene Institutionen oder an jene Brennpunkte, die sozusagen für gesellschaftliche Innovation stehen, ohne dass sie auch mit Macht ausgerüstet sind. Beispielsweise an soziale Bewegungen oder ähnliche Dinge. Das ist eine sehr breite Geschichte. Also ich kann nicht sagen, Sie sollten, ja, wenn Sie so wollen, das kann jeder unterschreiben, Sie sollten für eine bessere Welt kämpfen, aber Soziologen unterscheiden sich, so wie sich andere Bürger und Bürgerinnen auch unterscheiden, in der Art und Weise, wie sie politisch darüber denken, dass wir zu dieser besseren Welt kommen. Das sind die Soziologen nicht anders wie, sage ich jetzt mal, die Geografen oder die Philosophen oder sonst wer. Das ist nicht so ohne.
Ja, meine Frage wurde ja jetzt eben vorweggenommen. Ich will dem noch hinzufügen als soziologisch Unbedarfter. Ich habe nach dieser ersten Vorlesung über Sozialwissenschaften, die ich gehört habe, festgestellt, Sozialwissenschaftler haben es sehr schwer, offensichtlich. Meine Frage vielleicht noch dem hinzuzufügen wäre, wie kann man bei all diesen Schwierigkeiten und Widersprüchen, die Sie soeben vorgetragen haben, die Erkenntnisse der Sozialwissenschaft der Allgemeinheit allgemein verständlich nahebringen?
Ich glaube, ein Aspekt, der wichtig ist, das knüpft vielleicht doch an das Vorherige nochmal an, muss ich nochmal das differenzierter sagen. Ich meine, einer der wichtigsten Punkte ist ja meines Erachtens der, dass wenn eine Angehörige einer Disziplin in ihrer Forschungsarbeit nur den Strukturen folgen, die also durch Instanzen der Macht, sage ich jetzt mal, vorgegeben sind, Wirtschaft, Politik und so, und von dort her Aufträge übernehmen, dann impliziert das ja auch, dass zum Beispiel ganz bestimmte soziale Probleme untersucht werden, und es impliziert aber auch, dass andere nicht untersucht werden. Sozusagen dann bestimmen auch die Instanzen der Macht die Aufmerksamkeit für die Probleme und für die Fragen und für die Aspekte, die Phänomene, die untersucht werden, und damit ist ein ordentlicher Lenkungseffekt unterwegs. Das wäre ja, wenn Sie so wollen, also im Eigentlichen jetzt der Sinn oder der traditionelle Sinn, so wie man sich das vorgestellt hat, dass das bei den Universitäten so funktioniert, die sind sozusagen freie Forscher und Forscherinnen, die können sich ihren Gegenstand und ihre Problemsicht selber wählen und von daher ihre Arbeit entwickeln. Das ist ja eine Entwicklung, die, das wissen Sie alle oder das ist ja in der öffentlichen Debatte überall präsent, dass diese Fähigkeit oder diese Möglichkeit universitärer, also nicht an bestimmte Auftraggeber von vornherein gebundene Forscher und Forscherinnen, dass das also in der jetzigen Situation, wo es eher immer um diese Praxisorientierung geht und alle diese Aspekte eine sehr große Rolle spielen, dass dieser Bereich immer enger wird. Und das ist schon, würde ich mal sagen, generell forschungspolitisch betrachtet eine etwas eine bemerkenswerte Entwicklung, die darauf rausläuft, dass sozusagen das kritische Interessen jetzt in den Augen bestimmter politischer Instanzen, kritische Interessen eher unterbeleuchtet sind und auch unterbeforscht sind, würde ich mal sagen. Also das ist so ein Aspekt, der, glaube ich, hier eine Rolle spielt, den ich hier noch ergänzen möchte. Die Bemerkung, dass es Sozialwissenschaftler schwer haben, ich glaube nicht, dass wir es schwerer haben wie andere. Also im Gegenteil. Ich meine, wir wissen zumindest um die Widersprüche, wir können sie sozusagen artikulieren, wir können aktiv darüber nachdenken, wir haben Kategorien mit der Komplexheit sozusagen der modernen Welt und ihren Problemen umzugehen und sozusagen so umzugehen, dass sie uns nicht irgendwo quälen, dass wir uns sozusagen überfordert fühlen, dass wir uns hilflos fühlen. Wir haben die Möglichkeit zumindest im Denken, verstehst du, auf diese Probleme irgendwie zu reagieren. Ich glaube, viele Menschen in unserer Gesellschaft haben diese Möglichkeit nicht und die haben es eigentlich aus meiner Sicht sehr viel schwerer.
Ja, ich wollte eigentlich in Richtung praktische Aspekte der Sozialwissenschaft.
Ja. Wir haben es nicht leicht, verstehen Sie, was ich meine? Aber nicht schwer im Sinn von tragisch, das wollte ich eigentlich. Okay, ja.
Du hast jetzt den. Du, Entschuldigung.
Ich stelle mir noch die Frage, es gab zum Beispiel eine Veranstaltung, also wir hatten im Kepler Salon zwei Veranstaltungen gemacht zum selben Thema damals, es ging um Klimawandel, Erderwärmung und so weiter. Und das war eine Montags- und eine Mittwochsveranstaltung, der eine Herr sprach eben, ja, wir haben ein Problem und der andere dann, nein, wir haben keines. Und es war sehr interessant für mich, weil mal abgesehen davon, dass ich auch eine eigene Meinung dazu hatte, dort dann drinnen zu sitzen und plötzlich zu merken, dass es gab so eine Schnittmenge von den Besuchern und zu merken, dass genau die gegenteilige Meinung, die ich vertrat, plötzlich so viel besser angenommen wurde. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, welche Richtung das ging, aber es war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, dass ich hab mich dann gefragt, an was liegt es? Liegt es daran, dass die Leute mehr davon überzeugt sind oder war es einfach eine Frage, wie es dargebracht wurde? Also wie sehr war es wichtig, wie es erklärt wird? Und wie sehr das dem Publikum oder den verständlich war. Und das ist auch genau die Frage, die mir heute stellt. Also wie sehr sind wir davon abhängig, wie etwas erklärt wird?
Ja, wenn Sie direkt dazu machen.
Und dann kommen Sie.
Soll ich weiter, ja? Ich war sehr unzufrieden, wie Sie die Frage des Herrn in dem grünen Pulli beantwortet haben, nämlich gar nicht. Ne?
Und vielleicht können Sie es versuchen.
Ja, ich werde es versuchen, genau. Weil ich bin ein bisschen unzufrieden damit, dass sich die Sozialwissenschaften so stark, um es mal deutlich auszudrücken, selbst kastriert, nämlich dass sie mit vielen Worten wenig sagt. Ich glaube schon, dass man mehr sagen kann. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob er sich impfen lassen soll oder nicht. Aber ich kann in der Diskussion sehr gut, und darin sind die Sozialwissenschaften stark, Machtbeziehungen analysieren. Ich kann sehr stark unterscheiden, welche Argumente werden vorgebracht und weshalb. Ne? Wieso argumentiert jemand aus der Pharmaindustrie dafür, dass ich mich impfen lassen soll? Wieso argumentieren bestimmte Vertreter bestimmter Forschungsinstitute, die von bestimmten Geldgebern finanziert werden, warum ich mich impfen lassen soll? Ich glaube, ohne die Frage beantworten zu können, ist da die Kompetenz der Sozialwissenschaften gefragt in Analyse von Argumenten, in der Darstellung von Argumenten, in der Transparenzmachung von Machtbeziehungen. Einfach zu sagen, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen, finde ich sehr unbefriedigend und ich glaube, dann hat man einen wesentlichen Punkt vorbeigezielt. Ne? Also das ist für mich schon die Legitimationsberechtigung einer guten Sozialwissenschaft. Da kann man nicht vorbei.
Hier haben wir jetzt noch eine Frage gleich. Was ja, im Anschluss?
Ich glaube, das geht so auch, oder?
Ja, damit für später, sozusagen für die Nachwelt.
Ja, ich möchte sagen, dass ich mich bei Ihnen anschließen kann. Und Sie gehen auch ein bisschen zurück an das Thema des heutigen Tages, nämlich so, wie wir es gelesen haben, Wahrheit und Rhetorik. Ganz einfach, auch praktisch bezogen, wie weit ist die Rhetorik der Wahrheit überlegen? Ganz einfach gesagt. Wie weit kann man durch geschickte Argumentation, durch ausgefeilte Rhetorik die Wahrheit so modifizieren, dass demjenigen, der zuhört, aufgeht, aha, so kann es sein, wobei die Wahrheit an die zweite Stelle rückt. Ich denke an die Politik. Wie weit ist das möglich und welche Auswirkungen hat das? Oder umgekehrt auch gesagt, schafft es eine, sage ich einmal, eine Wahrheit, die so explizit wirklich wahr ist, wenn wir das Wort belassen jetzt, die über die schlechte Rhetorik oder schlechte Darbietung die Überhand zu gewinnen. Denk an die Politik, an diese 0,9%, 0,7%, Beamten und so, was jetzt läuft. Wie man kann ein guter Rhetoriker Dinge beweisen? Ja.
Okay. Ich möchte vielleicht vorerst auf die Frage oder die Bemerkung von dem Kollegen hinten eingehen. Ich danke Ihnen wirklich für diese, ich gebe Ihnen völlig recht, da haben Sie einfach recht und danke für diesen Hinweis. Zu dieser anderen Frage. Es gibt, glaube ich, eine alte Grundregel in der Rhetorik, die, ist, die lautet so, ich glaube, das ist in einem dieser Dialoge von Platon drinnen, wo das eigentlich rhetorische, sozusagen Überredungskunst, jetzt wirklich im Sinne unabhängig von sachlichen Fragen, wirkt immer besonders dann, wenn die Rezipienten oder die Adressaten dieser rhetorischen Argumentation selber nicht viel wissen über das Sachproblem. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, in dem Ausmaß, in dem man über ein bestimmtes Problem sehr viel sachliche Information hat, wirkt Rhetorik alleine, jetzt im Sinne von Redekunst, Überredungskunst, nicht mehr so gut. Das ist sozusagen eine Grundregel in der Rhetorik und das betrifft jetzt auch diese ganze Frage der Impfgeschichte. Natürlich, diese Frage, sich Sachinformationen zu holen und dann, das ist ein Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Aber noch einmal, mir erscheint es auch wichtig zu sein, also ich würde mal sagen, dass gewissermaßen wir, und das wollte ich zumindest irgendwie als Denkanstoß geben, wir sollten über Rhetorik nicht nur in diesem Aspekt reden, weil da hat es vielleicht mehr mit Werbung und Manipulation und diesen Begriffen zu tun, als mit dem Begriff der Rhetorik. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Begriff der Rhetorik, den wir heute in der negativen Form ausgebildet haben, eine gewisse Folge ist einer falschen Vorstellung von Wahrheit, sage ich mal, oder einer übertriebenen und unrealistischen Vorstellung von Wahrheit. Das ist, glaube ich, der Punkt, denn nämlich, wenn das stimmt und wenn das zutrifft, was ich versucht habe darzustellen, dass das in der historischen Entwicklung tatsächlich so war, dass wir, oder so ist, dass diese Vorstellung einer sehr naturwissenschaftlichen Erkenntnis, die so etwas wirklich wie eine objektive Wahrheit da draußen in vielen Problemen unserer Lebenswelt, ja, wenn es das gibt, dann wird die Rhetorik sozusagen zu einem gefährlichen Instrument in dieser Aspekt oder zu einem Instrument, das sozusagen wirklich nur einem wegführt von dieser Wahrheit, wenn es die aber nicht gibt. Ja? Und wenn wir das dazu nehmen, wie ich das versucht habe zu zeigen, im ursprünglichen Zusammenhang, dass Rhetorik etwas zu tun hat mit Diskussion, mit Auseinandersetzung, mit Gegenrede und Rede, wo ein Argument ein besseres sozusagen tatsächlich ein Mehr an Wissen und Erkenntnis bringt, dann kommen wir nicht mehr, dann sind wir nicht mehr so negativ oder so sozusagen so pessimistisch oder skeptisch gegenüber der Rhetorik eingestellt. Verstehen Sie, was ich meine? Und im Prinzip, glaube ich, ist das was wichtig, das ist bei all diesen Fragen der Überredung oder der Werbung oder da glaub, spielt das, glaube ich, eine enorme Rolle, die funktionieren dort besonders gut, wo der Informationsstand bei denen, die es trifft, die beschossen werden mit diesen Art von Argumenten, wo der Informationsstand sehr gering ist. Das ist das Problem. Und das ist das, was man, wo man sich hier wappnen kann, würde ich mal sagen.
Ich möchte noch einmal auf diesen Aspekt eingehen. Rhetorik war von Anfang an ein sehr ambivalentes Ding. Im 5. Jahrhundert vor Christus haben sich die Rhetoriklehrer, die Sophisten, einen Spaß daraus gemacht, an einem Tag für eine Sache zu argumentieren. Sie haben Begeisterungsstürme ausgelöst, sie haben am nächsten Tag die genau gegenteilige Position genauso überzeugend argumentiert und wiederum Begeisterungsstürme ausgelöst. Mhm. Seit dieser Zeit gibt es das Unbehagen gegenüber der Rhetorik. Das ist etwas, was Platon dann ja thematisiert hat. Sie haben darauf ohnehin verwiesen. Das begleitet aber die Diskussion eigentlich bis heute. Wir sind nicht weitergekommen. Wir stehen immer noch dort. Meine eigentliche Frage war aber eher eine andere. Sie haben einige Mühe darauf verwendet, die Erkenntnistheorie der Naturwissenschaften abzugrenzen von der Erkenntnistheorie der Sozialwissenschaften. Für mich klingt das so, als ob da jetzt eine zweite Form von Erkenntnistheorie Einzug halten sollte in die Wissenschaft. Habe ich das so richtig verstanden? Und ja, mich würde dabei ein gewisses Unbehagen überkommen, wenn das so wäre.
Also zu dieser Fragestellung, es gibt, glaube ich, also worauf, was für jetzt Sozialwissenschaften wichtig ist, ist, glaube ich, tatsächlich für die eigene Disziplin in Anspruch zu nehmen, dass man diese naturwissenschaftliche Weg zur Erkenntnis, auch jetzt in der empirischen Sozialforschung, dass der nicht sehr passend ist, aus Gründen, die ich versucht habe nahezulegen. Es gibt ja sozusagen, oder gerade auch mit diesem Modell des kritischen Rationalismus, also diesem sehr dominanten Modell von Erkenntnistheorie, das aus der Naturwissenschaft kommt, von Karl Popper, ist ja auch verbunden gewesen, sozusagen, dass das ein einheitliches Modell für alle Wissenschaften, für Natur- und Sozialwissenschaften sein sollte. Und mein Argument richtet sich natürlich in einem gewissen Sinn darauf, sich von diesem Einheitsargument oder dieser Auffassung zu lösen und ein eigenes Nachdenken über methodologische Fragen in den Sozialwissenschaften meines Erachtens aus guten Gründen zu entwickeln und das stärker zu machen. Das ist ein Argument, das ich tatsächlich vortragen wollte und das mir auch wichtig ist. Ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Unbehagen hervorrufen muss, weil ich glaube es wirklich, dass es gute Gründe gibt, dass der Gegenstand der Sozialwissenschaften ein so grundsätzlich anders strukturierter ist, dass dieses Modell einfach nicht passend oder nicht adäquat ist und dass es hier sozusagen einige Problemzonen gibt, die ich versucht habe zu beschreiben. Man kann aber sozusagen auf dieser etwas... Ich glaube, Sozialwissenschaften erfordern einen höheren Reflexionsgrad der Erkenntnis, einfach weil es etwas ist, weil es ein Gegenstand ist, mit dem wir selber in einer Form involviert sind, dass sozusagen das, was wir hier machen, ja nicht nur Erkenntnis über einen Gegenstand zu produzieren, sondern eigentlich tun Soziologen oder Sozialwissenschaften, fördern oder diskutieren eine Art von Selbstreflexion ihrer eigenen Lebensform. Das ist doch was ziemlich anderes, würde ich meinen, das erfordert einen anderen methodischen Zugang. Das ist, glaube ich, etwas, was ich zumindest, wo aus meiner Sicht Sozialwissenschaften gut beraten werden, hier einen etwas eigenständigeren Kurs einzuschlagen in der erkenntnistheoretischen Debatte. Zur Frage der Rhetorik möchte ich noch was. Ich meine, es gibt einen Clifford Geertz, einen amerikanischen Anthropologen, der, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftigt habe, der vor einigen Jahren oder im Zusammenhang dieser Debatte um die Krise der Repräsentation ein Buch darüber geschrieben hat, dass die großen Werke der Ethnologie oder der Anthropologie, warum die eigentlich so gut angekommen sind. Und in diesem Buch argumentiert Geertz, dass die deshalb gut angekommen sind, nicht weil sie sozusagen so viele Fakten oder Sachinformationen geben, die sozusagen gesammelt wurden, die interpretiert wurden und die sozusagen als korrekt auch heute noch betrachtet wurden, das ist nämlich in vielen Fällen nicht der Fall, sondern Clifford Geertz argumentiert, dass diese Bücher deshalb erfolgreich waren, erfolgreich in dem Sinne, dass sie rezipiert wurden, dass sie gelesen wurden, weil sie sehr viele andere Zwecke bedient haben und nur einer davon war der, dass sie ethnologische Werke waren. Ethnologische, also man kann es an einem Beispiel besser darstellen. Es geht, eins dieser Werke ist das von Lévi-Strauss, Die traurigen Tropen. Ich weiß nicht, das werden vielleicht jetzt wieder wenige kennen. Die traurigen Tropen ist ein Werk, wo Lévi-Strauss seine eigene Feldarbeit in einem hohen Ausmaß reflektiert und versucht darzustellen, wie er zu den Erkenntnissen gekommen ist, die er halt hier entwickelt hat. Und das Buch ist ein ethnologisch brillantes Werk, deshalb, weil es die Problematik der ethnologischen Erkenntnis eigentlich thematisiert, nämlich dieses Gefühl der Fremdheit, dieser Unbekanntheit und auch irgendwie der Verwirrtheit, die entsteht, wenn man als Angehöriger einer bestimmten Kultur in eine andere fährt und dort Untersuchungen machen soll. Das heißt, es stellt gerade ethnologische Erkenntnis extrem in Zweifel, insofern ist es ein brillantes ethnologisches Werk. Gleichzeitig, sagt er oder so argumentiert Giertz, ist es eine tolle Reisebeschreibung. Also sozusagen, er vergleicht das auch mit Reiseführern, aber sehr viel anspruchsvoller. Es ist gleichzeitig ein tolles literarisches Werk, es ist blendend zu lesen. Es ist ein philosophisches Werk, weil er sich darüber auch versucht auseinanderzusetzen, wie das Modell des Gesellschaftsvertrages oder der Bindung, also was hält eine Gesellschaft zusammen, Vertrag oder Bindung, in dem Sinn, weil das hier diskutiert wird und Lévi-Strauss versucht hat, diese Modelle, die also aus dem Westen kommen, Rousseau hat das erstmals diskutiert, in diese Gesellschaften hineinzutragen und daran tragisch gescheitert ist. Also alle diese Aspekte versammelt dieses Werk und das ist das, was er meint. Es ist sozusagen auf vielen Fällen argumentiert, es auf einer sehr regtes, sehr viele andere Aspekte an, aber gerade nicht die der ethnologischen, sachlichen Information, auf die es eigentlich gezählt war. Also vor diesem Aspekt steht man, das heißt, die Rhetorik jetzt in den Sozialwissenschaften ist, glaube ich, etwas, was einen dazu bringt, sozusagen bestimmte Erkenntnisse nachvollziehen zu können. Das ist auch oft eine Anstrengung, eine sprachliche Anstrengung, Erkenntnisse wirklich so zu vermitteln, dass sie anregen. Und was sie dann anregen, hat oft nicht unbedingt das Ziel, dass zu dem jemand ausgezogen ist, um diese Dinge zu werfen. Das sind Aspekte, die irgendwie, unter Anführungszeichen ein bisschen kontingent in Gang kommen. Das heißt, es kommt immer, das ist bei jedem wissenschaftlichen Werk so, letztlich immer auf den Leser an, was daraus gemacht wird. Und das sind oft ganz andere Sachen, wie das, was der Autor intendiert hat. Und ein rhetorisches Werk ist hier wahrscheinlich noch besonders vielfältig und facettenreich.
Können Sie den Titel und Autor nochmal wiederholen? Titel des Buches und Autor?
Traurige Tropen, Lévi-Strauss.
Danke.
Claude Lévi-Strauss.
Darf ich noch einmal anschließen?
Eine Frage, Entschuldigung, ich habe es gerade nicht gesehen.
Darf ich noch einmal anschließen an Ihre Abgrenzung zu Popper und dem kritischen Realismus? Meinen Sie damit einfach nur, dass Sie andere Methodologien, andere Forschungsmethoden brauchen? Da würde ich sagen, das ist immer gut, auch egal ob Naturwissenschaft oder Sozialwissenschaft. Oder meinen Sie damit wirklich eine Abgrenzung zu den Grundlagen? Also würden Sie zum Beispiel für die Sozialwissenschaften das Falsifikationsprinzip über Bord werfen wollen?
Also das Grundmoment ist, dass bei der Erkenntnistheorie von Popper die Idee stark ist, dass es sozusagen die Wahrheit in dem Sinn gibt und dass wir, indem wir dorthin streben, uns ihr immer mehr annähern. Das ist sozusagen, zumindest wenn ich es sehr einfach sage, die Grundidee dabei. Und mit Wahrheit meint er natürlich so etwas wie eine bestimmte Gesetzmäßigkeit, die man sozusagen entdecken kann, die sozusagen auf einer sehr allgemeinen Ebene dann viele Phänomene, die mit einem bestimmte grundlegenden Zusammenhängen, die das dann erklärt. So, das ist so die Grundidee dabei. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass für die Sozialwissenschaften diese Form, dieses Ziel auch unbedingt eigentlich nicht erreichbar ist, aus dem Argument, das ich genannt habe, dass wir eigentlich nicht damit rechnen können, so etwas wie Gesetzmäßigkeiten im Sozialen zu finden. Das ist sozusagen der eine Aspekt, der hier zentral ist und dass es deshalb eben nicht sehr sinnvoll ist, dieses Ziel der Wahrheitsfindung in dem Sinn, die irgendwo draußen ist, dass das weiter zu verfolgen. Sondern dass hier Wahrheit sehr viel mit dem zu tun hat, was wir anerkennen an Wissen und insofern, weil es anerkanntes Wissen ist, uns zu einem Handeln bringt, das aber mehr oder weniger weit entfernt ist von einer objektivierbaren Wahrheit. So, das ist diese Idee. Der zweite Aspekt, das mit der Falsifizierbarkeit, das ist natürlich etwas, was man auch in sozialwissenschaftlicher Methodologie meines Erachtens dringend braucht. Das heißt, diese Frage, die wissenschaftliche Erkenntnis, wie kann ich sie sozusagen widerlegen? Das kann ich dadurch machen, dass ich sozusagen auf bestimmte Fakten verweise, die in eine andere Richtung deuten, die sozusagen Falsifizierbarkeit gibt es natürlich, in dem Sinn, es können ja, sozusagen, gerade wenn Sie empirische Forschung hernehmen, es können sozusagen Daten schlecht erhoben sein, die Mittel ungeeignet sind, so in dieser Art, und das würde natürlich eine Falsifikation bedeuten. Also es gibt das Moment oder diese Idee der Falsifikation ist damit nicht erledigt oder beseitigt, sondern es gibt nur andere Methoden in den Sozialwissenschaften, wie man solche Falsifikationen oder kritische Auseinandersetzungen mit Forschungserkenntnissen durchführen sollte. Also erledigt ist sie deshalb nicht.
Gut. Ich würde sagen, dass wir jetzt den offiziellen Teil sozusagen beenden. Den informellen Teil können Sie weiterhin sozusagen jetzt face-to-face machen, wenn Sie noch hier bleiben wollen. Also es gibt sicher noch den einen oder anderen, der Fragen hat, wenn Sie es noch direkt mit Herrn Ziegler sprechen wollen. Ansonsten sage ich Dankeschön für Ihr Kommen und für mich war es heute das letzte Mal im Kepler-Salon. Ich danke für Ihre Fragen, ich danke für die Aufmerksamkeit und danke Ihnen für Ihren Vortrag. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.